Anwurf. Der Handball-Talk auf meinsportpodcast.de.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Anwurf, eurem Handball-Talk auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist Sebastian Mühlenhof und ja, wir nehmen heute am Montag auf und wollen über das Finalwochenende der Handball-Europameisterschaft sprechen. Wir wissen es am heutigen Montag, dass Schweden Europameister geworden ist, wollen natürlich über die Spiele sprechen, unser All-Star-Team auch bekannt geben, auch wenn das mal wieder komischerweise vor den letzten Spielen bekannt gegeben worden ist, und dann natürlich noch einige andere News aus der Handballwelt in Deutschland und natürlich dann auch mit dem Blick auf die Frauen uns mit beschäftigen. Und das mache ich wie gewohnt nicht allein, sondern meinen geschätzten Experten an meiner Seite, den Tim Detmar. Hallo Tim.
Hallo Sebastian.
Ja, Tim, lass uns wirklich auch mit dem Finale anfangen. Ich glaube, es ist das, was natürlich das alles Überstrahlende von diesem Finalwochenende gewesen ist. Wer wird dort Europameister? Und ja, du hast recht gehabt. Die Schweden haben sich am Ende den Titel geholt. 27-24 haben sie am Ende, 27-26 haben sie das Spiel gewinnen können. War wirklich eine gute Leistung der Schweden, die sie wirklich verdient haben.
Ja, ich hatte natürlich keine Zweifel, dass das
natürlich
aufgeht.
Nie zu keinem Zeitpunkt.
Nein, also es ist wirklich unfassbar. Natürlich muss man vorweg sagen, dass ohne die Rückkehr von Andreas Palicka das wahrscheinlich so nicht möglich gewesen wäre. Generell hatten die Schweden für dieses Finale ja wirklich die wichtigsten Spieler dann, oder mit die wichtigsten Spieler wieder zurück im Aufgebot, mit einem Hampus Wanne, der zurückkam, Felix Klar, der zurückkam, bei dem man, finde ich, schon gesehen hat, dass er dann doch noch ein bisschen, ja, dass er ein bisschen ein paar Tage Pause hatte und nicht mehr so im Rhythmus war. Aber nichtsdestotrotz war es extrem wichtig, dass er dann mal Gottfriedsson ein paar Minuten Pause geben konnte. Und ja, dann natürlich noch ein Ekberg, der für die 7 Meter von der Bank kam, auch extrem, extrem wichtig. Und ja, da haben sie es wirklich gut gemacht, sehr, sehr stark gespielt gegen eine spanische Defensive, die, wie gesagt, einfach, also Jordi Ribera hat da wirklich was richtig Starkes initiiert und implementiert in diese spanische Mannschaft. Das ist schon echt sehr beeindruckend gewesen. Und man hat dann am Ende auch ein bisschen Glück, dass mit Joan Canellas ausgerechnet einer der wahrscheinlich coolsten Spieler in dieser Mannschaft und wahrscheinlich in diesem Turnier, der einfach gefühlt immer die richtigen Entscheidungen trifft und einfach mal macht. Und es sieht gar nicht so spektakulär aus, ausgerechnet in dem Spiel so 2, vielleicht sogar 3 Situationen hat, die am Ende entscheidend sind, dass die Spanier hier als Verlierer von der Platte gehen. Aber das soll auf jeden Fall die Leistung der Schweden gar nicht schmälern. Also die haben das wirklich sehr, sehr gut gespielt, hatten am Ende die knapp bessere Torhüterleistung, relativ deutlich sogar, die deutlich bessere Torhüterleistung, und das war dann am Ende auch ausschlaggebend.
Ja, überraschend, muss ich wieder sagen. Also da habe ich auch wieder eigentlich von dem Duo eigentlich mehr erwartet, aber das war auch schon irgendwie im Halbfinale vorher auch nicht so richtig da, wie man es ja erwartet hatte. Aber trotzdem, im Endeffekt hat's gereicht, hat man sich diesen Sieg auch einfach holen können. Also jetzt für die Schweden in dem Sinne, Spanien haben jetzt in dem Fall natürlich Pech gehabt. Natürlich, klar, aufgrund der letzten Situation, wo, ja gut, die spanischen Fans wollen da einen Freiwurf kriegen. Ich meine, die Aktion von Canellas, wo er quer zur Abwehr zieht und da irgendwie, ich glaube, eine leichte Berührung kommt. Ich würde nicht, vielleicht einen leichten Stoßer, ja, aber er irgendwie auch nur da reinläuft, ohne irgendwie einen Plan, ein Ziel, sondern einfach nur auf den Freiwurf raus und auch nicht mal irgendwie versucht, aufs Tor zu werfen, kann ich da auch entscheiden, dass ich zu sagen, okay, ist jetzt nichts, was wir hier abpfeifen müssen, weil auch irgendwie nichts passiert ist. Klar, die Spanier sehen es natürlich anders. Hinten raus macht Canellas dann diesen dummen Schritt zur Mitte. Und dann nach außen macht er durch die Lücke dann zu, kriegt den 7 Meter gegen sich und am Ende gewinnt dann Spanien mit auslaufender Uhr, weil Niklas Ekberg das sehr, sehr sicher reinmacht, 4 von 5 von der 7-Meter-Linie. Den einzigen Wurf hat er direkt danach mit dem Wurf reingetroffen. Also natürlich aus Sicht der Spanier enorm bitter, aber insgesamt fand ich, dass das Spiel so 20 Minuten waren, es wie Spanien vorne weg gewesen sind, aber dann hat man einfach gemerkt, dass sie dann auch in der Abwehr nicht mehr so kompakt gewesen sind, dass die Tote dann, also Rodrigo Corrales ja gut angefangen hat, dann noch so ein bisschen nachgelassen hat. Und ich fand es auch vor allem halt auch vorne dann teilweise echt schwer, also haben sich wirklich schwer getan, Tore zu erzielen, Lücken frei zu spielen. Also da ist, obwohl es jetzt knapp gewesen ist, glaube ich, da hat die spanische Mannschaft noch Luft nach oben, da müssen sie dann arbeiten, wenn sie dann auch wirklich dann noch mehr dann noch rausholen wollen in den nächsten, obwohl sie ja wieder im Finale gestanden haben.
Ja, also nochmal zu der Situation. Ich finde, wenn er da mehr Tempo in seinem Spiel hat und mit mehr Druck auf die Lücke geht, dann kriegt er da wahrscheinlich auch einen Freiwurf. Aber klar, da tut's ihm halt wahrscheinlich sehr weh, ausnahmsweise mal, dass er eben so ein Zeitlupenhandballer ist und das ist einfach so eine, ja, einfach kein Tempo da ist. Also es sah halt wirklich so aus, dass er wirklich nur diesen Freiwurf wollte, was ja in der Situation auch absolut das Richtige ist, ja, um noch ein bisschen Zeit von der Uhr zu nehmen. Das wird wahrscheinlich
auch... Der Arm war ja auch schon oben in dem Moment.
Genau. Also 40 Sekunden, das, 20 Sekunden. Das hätte, ja, hätte jeder Schwede ja auch so gemacht, nur mit dem Unterschied, dass die es halt mit mehr Tempo gemacht hätten und das dann wahrscheinlich geklappt hätte. Aber gut, ja, von daher hätte ich da auch keinen Freiwurf gegeben. Das war dann ein relativ freier Wurf dann auch, der dann leichte Beute war für Palika. Und auf der anderen Seite ist es ein klarer 7 Meter. Von daher, ja, alles richtig entschieden. Insgesamt Schiedsrichterleistung von den beiden deutschen Schiedsrichtern fand ich alles in allem solide. Waren hier und da ein paar Situationen dabei, die ich anders gesehen hätte, aber ja, das ist...
Keine groben Schnitzer, würde ich sagen. Also es war ungefähr genau ausgeglichen.
Ja, würde ich auch sagen. Also da war jetzt nichts, niemand irgendwie leidtragend am Ende oder man hat das Spiel in die eine Richtung für die eine Mannschaft gelenkt. Von daher, das war vollkommen okay. Vor allem, wenn man das mit anderen Schiedsrichterleistungen bei diesem Turnier vergleicht, da war das überragend. Also von daher alles gut. Glückwunsch auf jeden Fall dazu. Und ja, man muss mal schauen. Also ich glaube, die Spanier, das klang dann auch im Kommentar von Kretsche und Kaspitschika auch mal durch, die werden mit dem Team oder mit einem sehr ähnlich aussehenden Team in den nächsten Jahren auch weiterhin noch auftreten. Da wird keiner irgendwie jetzt freiwillig zurücktreten, solange sie noch irgendwie nominiert werden oder eingeladen werden. Und die haben natürlich weiterhin eine absolute Qualität. Also die stehen hier wieder in einem Finale, holen sich die nächste Medaille ab. Und man hat, also ich fand es schon auch irgendwie cool zu sehen, wie sie sich dann tatsächlich auch schon auf der Bühne so knapp eine Viertelstunde, 20 Minuten nach der Niederlage auch über Silber gefreut haben. Was ich komplett komisch fand, war, dass es für den Dritten und auch, ich meine, auch für die Spanier dann so einen Pokal gab. Weiß nicht, was da jetzt so der Gedanke hinter ist. Also wir sind ja jetzt nicht bei einem Jugendturnier, wo man dann halt auch noch was, keine Ahnung, für die Vereinsvitrine bekommt. Also das fand ich
ein bisschen... Hallo, die müssen auch was ausstellen, ja? Die haben sich hier Mühe gegeben.
Ja, also das war schon... Aber das Ding ist ja auch, also auch über diesen Teller, den die Schweden jetzt gewonnen haben, kann man ja auch streiten, was die Ästhetik davon angeht. Bin ich jetzt auch nicht so der größte Fan von. Von daher... haben es die Zweit- und Drittplatziert mit dem Pokal, finde ich, sogar noch ein bisschen besser getroffen. Aber gut, das ist ein anderes Thema.
Pokal nein, kann der Handball nicht. Also wenn ja, ich alle ziemlich viele Pokale angucke in der Nationale, sind alles hässliche Dinger.
Ja, das stimmt. Da will man vielleicht auch manchmal ein bisschen zu viel machen. Aber gut, naja.
Dieses uralt Ding, womit man jemanden erschlagen kann, endlich mal abgeschafft.
Ja, das stimmt. Das war ein sehr wildes Viech. Aber... Ja, wie gesagt, die Spanier, wie gesagt, also die werden in den nächsten Jahren immer noch, man darf sie nicht irgendwie unterschätzen, das ist irgendwie noch extremer als gefühlt bei den Franzosen. Also die haben ja jetzt in diesem Turnier auch wieder Spieler hervorgebracht, die noch nie vorher groß eine Rolle gespielt haben, die jetzt aber auch schon irgendwie Mitte, Ende 20, wenn nicht sogar vielleicht Anfang 30 sind. Und dementsprechend zumindest auf Clubebene und hier und da in der European League wahrscheinlich schon Erfahrung sammeln konnten und dann einfach auch funktionieren in diesem Team. Und das ist schon echt sehr beeindruckend. Wie gesagt, da mit einem Jordi Ribera, einen absoluten Top-Trainer an der Seitenlinie, der, denke ich mal, auch noch ein paar Jährchen so weitermachen wird. Und dementsprechend, ja, man hat es jetzt diesmal knapp verloren. Aber also das ist ja wirklich echt beeindruckend, was die Spanier vor allem jetzt bei Europameisterschaften in den letzten Jahren so abgeliefert haben.
Ja, also Jordi Ribera ist 58, also von daher... hat er noch ein paar Jährchen, sage ich es mal so, als Trainer, zumal wenn er weiterhin so erfolgreich ist wie aktuell. Also von daher, das ist wirklich echt toll, was er dort immer wieder auf die Beine stellt. Und ich meine, lass mich nicht vergessen, dass Spanien auch ohne die Dujabayev-Brüder gespielt haben. Also von daher kommt da ja nochmal jemand zurück, der dem Team nochmal enorm weiterhelfen wird. Also von daher, das ist wirklich eine spanische Mannschaft auf hohem Niveau. Wollen natürlich aber auch nicht vergessen, auf der anderen Seite, dass die Schweden natürlich auch ein enorm hohes Niveau haben. Also da sind auch Jungs wie den Johannes Karlsbogar zum Beispiel, einen Walter Krinz, der ein gutes Turnier gespielt hat, auch wenn er jetzt bei dem Spiel nur ein Tor gemacht hat. Auch weiterhin natürlich Top-Leute mit dabei, die du auch nicht in den nächsten Jahren außer Acht lassen solltest. Also ich fand es auch ganz gut, dass noch Albin Lagergren sich so ein bisschen gesteigert hat. Ich finde, auch da hat er aufgrund der Anlagen eigentlich noch mehr Möglichkeiten dort zu machen, dass er dem Team noch mehr unterstützen kann in dem Endeffekt. Aber ich meine, das Team funktioniert, sie unterstützen sich und auch Hampus Wannen, der schlecht gestartet ist, hat sich hinten aus auch nochmal gefangen und wichtige Tore erzielt. Also von daher, auch diese schwedische Mannschaft ist eigentlich seit ja so 2018 voll oben mit dabei und haben sich jetzt auch endlich krönen können, 20 Jahre nach dem letzten EM-Triumph. Dass ein ausgerechneter Norweger sie zum Titel geführt hat, ist natürlich ein bisschen ja so ein kleines Geschmäckle, würde ich es mal vielleicht sagen, aus schwedischer Sicht, dass es da erst einen Trainer aus einer anderen Nation braucht, um diesen Titel und diese Tourstrecke zu beenden. Aber insgesamt ist das Team auch auf jeden Fall auf einem hohen Niveau. Viele tolle Spieler, auch Spieler, die natürlich in der Bundesliga zu sehen sind. Jim Gottfriedsson, einer der weltbesten Rückraum-Mittelspieler, ist ja nicht umsonst zum MVP gekürt worden. Also von daher, wenn wir die Spanier loben, müssen wir es auch mit den Schweden tun.
Ja, absolut. Also wir hatten sie in den letzten Jahren ja auch immer schon relativ weit vorne im Vorfeld von Turnieren. Und es hat dann aus mehreren Gründen noch nicht so ganz geklappt mit dem Titelgewinn. Letztes Jahr bei der WM waren sie sehr, sehr nah dran, als sie gegen diese Übermannschaft der Dänen ja auch wirklich lange mitgehalten haben und am Ende knapp im Finale verloren haben. Also das war ja schon durchaus, ja, abzusehen und jetzt nicht komplett überraschend, dass sie hier auch um den Titel mitspielen. Und also es ist ja schon auch beeindruckend, weil Max Dari ist im Turnierverlauf mal ausgefallen mit Corona. Ein Hampus Wanne war dabei, ein Felix Klar, wir haben es gesagt, Palika, also der wirklich in den ersten Spielen überragend gehalten hat und dann auf einmal aussetzen musste. Dann springen Tulin und Johannesson überragend in die Bresche und halten auf einem zumindest sehr ähnlichen Niveau zusammen und lassen ihn dann quasi schon so ein bisschen vergessen. Aber wirklich, es ist wirklich die Palika und Gottfriedsson-Show gewesen in diesem Turnier. Was für eine Mentalität die in diese Mannschaft bringen. Gottfriedsson, es wurde auch immer wieder so bezeichnet als quasi dritter Trainer, der in den Auszeiten quasi alles bestimmt hat, was offensiv zu spielen ist, wie die Mannschaft aufzutreten hat. Palika mit seinen Emotionen nach den Paraden, wirklich grandios. Also es ist auch wirklich einfach ein sehr, sehr sympathisches Team. Dazu muss man ja sagen, dass zum Beispiel ein Karls Bogert, der eigentlich auch als Top-Spieler und Schlüsselspieler dieser Mannschaft eigentlich ja eingeplant war, jetzt kein so großartiges Turnier gespielt hat. Und am Ende gewinnt man das trotzdem. Das ist dann halt auch schon echt, ja, wirklich beeindruckend. Oskar Bergen da, jemanden, der jetzt nochmal mehr sein Breakout-Turnier hatte und auf dem wir uns in der Bundesliga dann ab Sommer auch wirklich sehr freuen können. Auch da sowohl defensiv als auch offensiv, also ist ja als bester Verteidiger des Turniers auch gewählt worden. Also das ist, ja, absolut. Also diese Mannschaft hat auch eine unfassbare Qualität. Felix Klein, Lukas Sandell haben wir noch gar nicht genannt, der auf halb rechts auch wirklich gute Leistungen hier und da abliefern konnte, auch kurzzeitig mal gefehlt hat. Also es ist wirklich, die Schweden hatten auch gut zu kämpfen mit Corona und sich dann so durchzubeißen, durch dieses Turnier zu kämpfen, das ist schon am Ende echt beeindruckend und das, was hängen bleibt. Und wie gesagt, alles in allem, das muss man ja auch festhalten, wenn man sich das Turnier jetzt zurück im Rückblick anschaut, war das spielerisch von der Qualität her, vor allem jetzt an diesem Finalwochenende, wirklich allererste Sahne, was wir da in Handball gesehen haben. Also es war wirklich alles mit dabei. Man hatte einen deutlichen Sieg der Spanier gegen Dänemark, der überraschend war, und sonst nur knappe Spiele, Drama ohne Ende, Verlängerungen und so weiter. Also es war echt einfach fantastisch.
Genau, und das zeigt halt auch, wie eng diese Spitze beieinander ist im Endeffekt. Also wirklich, das war von Anfang bis Ende ein tolles Finalwochenende, das die Mannschaften uns dort präsentiert haben. Da wollen wir natürlich aber auch noch nicht über das Spiel über Platz 3 reden, klar. Aufgrund der Relevanz natürlich ist es, ich meine so, ist gerne natürlich genommen. Die Teams wollten auch unbedingt, glaube ich, den dritten Platz haben. Ich glaube, es gab sogar für Platz 4 Medaillen, wenn ich mich nicht getäuscht habe. Ich habe es nicht ganz zu Ende gesehen, weil ich mich noch vorbereitet habe für Sportrecht Deutschland. Aber es war schon auf jeden Fall ein bisschen kurios, sage ich es mal so. Also das sah so ein bisschen aus, als ob sie auch Medaillen bekommen haben. Trotzdem, Tim, lass uns über das Spiel reden. 32-35 in einer Partie, die in der ersten Halbzeit besonders von den Torhütern geprägt wurden. Beiden mit 12 Paraden zur Halbzeit. Danach natürlich beide ein bisschen abgebaut, lag aber auch daran, dass ich fand, dass die Defensivreihen ja so ein bisschen mit offenem Visier gespielt haben. Also da war jetzt nicht etwas, wo ich sagen würde, wow, das war jetzt überragende Abwehrleistung von beiden Mannschaften.
Nee, und das war es auch in der ersten Halbzeit schon nicht. Also da hat man schon gesehen, dass es ein Spiel um Platz 3 ist, dass es wirklich einfach offenes Visier und Abfahrt das Motto war. Das war schon echt sehr interessant zu sehen. Also nach 8 Minuten, 10 Tore, 5 auf jeder Seite, da hat man dann schon gesehen, ah, okay, in die Richtung geht's heute. Was mir so ein bisschen hängen bleibt von diesem Spiel oder hängen bleiben wird, ist halt einfach Marcel Gerard, der dann in einem Duell mit Niklas Landin am Ende 18-18 Paraden stehen hat, nur 1% weniger in der Quote. Und dann denke ich an das Halbfinale zurück, wo er da 4 Dinger hält und quasi keine Leistung bringt. Da musst du dir doch als Teamkollege auch ein bisschen verarscht vorkommen. Das ist schon echt, ja, immer wieder dasselbe, muss man ja so festhalten. Es ist einfach für mich unerklärlich, wie man so einfach inkonstant sein kann, was diese Leistung angeht, beziehungsweise wie man so konstant schlecht in Halbfinalpartien sein kann, in seinem Fall. Ansonsten Konta Mahé sehr, sehr stark mit 8 Toren Man of the Match geworden, was ein bisschen komisch ist, wenn du verlierst und auf der anderen Seite Jakob Holm 10 Tore macht. Naja, gut, aber diese Man of the Match Sachen sind ja immer so eine Geschichte für sich, aber viel dramatischer ist ja, dass Matthias Gitzel sich wohl schwerer verletzt hat, direkt schon zu Beginn des Spiels nach ein paar Minuten. Und Sascha Staat hat heute Morgen schon vermeldet, dass seine Quellen ihm sagen, dass er sich wohl das hintere Kreuzband gerissen hat. Boah, das wäre natürlich, wenn es so stimmt und keine Ahnung, die nächsten Tage bestätigt wird, echt einfach extrem bitter, dass es in so einem Spiel passiert, dass es generell passiert natürlich. Das wäre jetzt der erste wirkliche Rückschlag für Gitzel in seiner noch jungen Karriere. Wie gesagt, bisher ging es eigentlich immer bergauf und ein Berg nach dem anderen wurde erklommen. Das ist schon echt eine sehr, sehr bittere Situation für ihn, für GOG, natürlich dann auch für die Füchse ab Sommer. Mal schauen, wie lange er dann ausfallen wird, falls es so kommt. Und das ist so ein bisschen der Schatten über diesem Spiel um Platz 3, das an sich auch mit der Verlängerung wirklich ein sehr, sehr schönes, dramatisches Spiel war.
Ja, auf jeden Fall. Also das war es. Das war natürlich enorm bitter, auch wie er sich verletzt hat. Matthias Gitzel, das sah überhaupt nicht gut aus beim Zurücklaufen. Irgendwie sich selbst irgendwie leicht ausgerutscht, verknackst. Und dann sah das echt nicht gut aus. Hat dann tritt ihn sein Teamkollege Henrik Molgert, der zum Rücken mit ihm steht noch, mit dem Fuß gegen seinen Kopf, weil er auf dem Boden liegt. Also das war nicht so eine schöne Szene. Aber insgesamt, es war ein munteres Spielchen, es gab schöne Tore mit dabei, am Ende die Dänen halt in der Verlängerung einfach die bessere Mannschaft, weil sie dann auch den Torhüter hatten mit Lassen, die in der zweiten Halbzeit auch nicht so stark war, aber dann hinten raus, ich glaube, allein von den ersten 4 Würfen in der Verlängerung 3 hält, damit ist das Spiel dann quasi schon entschieden, sie führten schon zur Pause mit 3 Toren und dann war es eigentlich dann auch da entschieden, also von daher, das war für die Dänen, glaube ich, noch ein ganz schöner Abschluss, natürlich für die Franzosen nicht so, sie hätten nicht gerne, glaube ich, diesen Titel oder diesen dritten Platz gerne noch geholt, aber auch da sind junge, gute Spieler mit dabei, ich fände einen Yannis Len, der ein tolles Turnier gespielt hat, auch einen Amerik Min, der wirklich sich gut entwickelt hat, in dem Spiel jetzt nicht so gut gewesen, und da sieht man schon, dass man auch Potenzial da hat, ich fand Nikola Karabatic überraschend schlecht, hat, glaube ich, zum zweiten Mal insgesamt bei einem Spiel, wo er mehr als einen Wurf oder einen Wurf oder mehr hatte, kein einziges Mal das Tor getroffen bei einem großen Turnier. Das ist auch schon ein Zeichen, dass auch bei ihm natürlich langsam die Uhr so ein bisschen abläuft. Aber insgesamt fand ich, dass die Franzosen sich da auch ein bisschen auch selbst schwer getan haben, nachdem sie wirklich gut angefangen sind. Aber im Endeffekt, wie gesagt, das war ein Spiel um Platz 3. Sportlichen Wert möchte ich jetzt nicht großartig rausziehen. Also von daher, ich glaube, das war es dann zu dem Spiel. Wollte ich noch erwähnt haben, dass die Norweger am Freitag sich nach einem hochdramatischen Spiel den 5. Platz gesichert haben und damit diesen letzten WM-Startplatz, also das war auch hochdramatisch, 2. Verlängerung dann diese Entscheidung getroffen wurde. Und damit möchten wir jetzt den sportlichen Teil beenden, kommen dann gleich zurück und wollen noch über unser All-Star-Team sprechen. Das gab es ja schon wieder von der EF. Unserer Meinung nach wieder viel zu früh, aber dazu vielleicht mehr hier bei Anruf eurem Handball-Talk auf meinsportpodcast.de. Ja, und jetzt sind wir zurück und wollen uns noch ein bisschen mit drumherum beschäftigen, mit auch sonstigen Themen aus der Bundesliga der Männer und natürlich auch der Frauen, denn dort gab es auch das DFB-Pokal Final Four, beziehungsweise die Auswahl dazu. Ja, lass uns erstmal über das All-Star-Team sprechen, Tim, das bekannt gegeben ist, mal wieder vor den entscheidenden zwei Spielen. Es ist ein leidiges Thema, es immer wieder zu wiederholen, dass es der ERF schon mal nicht hinbekommt, das vorher, also dann danach erst bekannt zu geben, dadurch, dass das auch danach erst entschieden wird. Trotzdem wollen wir natürlich euch die Auswahl nicht voranhalten. Im Tor Viktor Halmgrimsson, links aus Milos Vujovic von Montenegro, im Rückraum Mikkel Hansen auf links, Luke Steins in der Mitte und Matthias Gitzel auf rechts, rechts außen Alexi Gomez, am Kreis aus deutscher Sicht sehr schön Johannes Goller, bester Abwehrspieler Oskar Bergenthal und der MVP Jim Gottfriedsson. Tim, ja, es gibt natürlich mit Sicherheit verschiedenste Möglichkeiten, darüber zu sprechen, mal abgesehen davon, dass es, wie gesagt, also es ja keinen Sinn macht, vor den letzten zwei Spielen diese Auswahl bekannt zu geben, beziehungsweise den Wahlzyklus zu schließen im Endeffekt. Lass uns doch vielleicht über unser Team sprechen, wie wir es vielleicht anders machen wollen würden. Und lass uns da im Tor anfangen. Wer wäre dein bester Torhüter des Turniers?
Auch wenn er aufgrund von Corona ein, zwei Spiele nicht spielen konnte, geht für mich da einfach kein Weg an Andreas Palicka vorbei. Er hat die Schweden in letzter Sekunde gegen die Franzosen im Halbfinale gerettet. Mit zwei wichtigen Paraden und dann eben diesem wunderbaren Bild, wo er sich einfach auf den Ball setzt. Und und auch im Finale wirklich wieder überragend war. Und deswegen geht für mich da an ihm kein Weg vorbei. Generell hat er durch das ganze Turnier, finde ich, durch sehr, sehr solide, wenn er gespielt hat, auch abgeliefert. Von daher ja, geht da für mich kein Weg an ihm vorbei. Ich finde Halgrimsson, da er dann im offiziellen All-Star-Team ist, auch wirklich ein überragendes Turnier gespielt, aber vor allem natürlich in den ersten Spielen vor der Corona-Infektion von Gustafsson war er auch nur der zweite Mann. Das heißt, weiß ich nicht so ganz, würde ich, also kann ich auch verstehen, hat ein sehr, sehr gutes Turnier gespielt, aber für mich ist da Palicka die Eins.
Da bin ich definitiv, also für mich ist es Halmgrimsson, hat wie gesagt ein gutes Turnier gespielt. Für mich ist es nicht, für mich ist das einfach nicht, weil dafür einfach das fehlt insgesamt. Aber auch so gut auch der Kollege gewesen ist, so gut auch, jetzt fällt mir das in Palicka gewesen ist. Ich möchte da wirklich noch einen anderen Namen nehmen, weil ich finde, Viktor Kireev ist für mich der beste Keeper des Turniers gewesen, weil ohne ihn wäre die russische Mannschaft nicht so gut gewesen. Ich glaube, da können wir uns, glaube ich, darauf festlegen. Überragendes Turnier, 73 Paraden, nur Vincent Gerard hat mit 79 6 mehr, hat aber auch einige Spiele mehr, zwei Stück. Also von daher wirklich ein tolles Turnier gespielt und von daher wäre das auch meine Wahl auf der Torhüterposition gewesen. Wie gesagt, auch natürlich Palicka hat das auf jeden Fall verdient, aufgrund der Wichtigkeit seiner Parade noch hinten raus. Aber für mich Kireev wirklich ein tolles Turnier gespielt und daher wäre er meine Wahl gewesen. Auf links außen habe ich mich für Hugo Descartes entschieden. Mit 43 Buden in 9 Spielen. Ganz, ganz wichtiger Faktor, dass die Franzosen überhaupt so weit gekommen sind. Keine Ahnung, warum er nicht im All-Star-Team zur Auswahl stand. Das kann ich nicht ganz nachvollziehen. Aber gut, trotzdem tolles Turnier gespielt und deswegen meine Wahl auf links außen.
Ja, würde ich tatsächlich mitgehen. Auch da, also es ist, finde ich, ein sehr, sehr knappe Entscheidung. Also man könnte auch absolut mit Hampus Wanne gehen, der am Ende auch 2 Tore mehr geworfen hat. Aber auch ein Sebastian Barthold hat wirklich über lange Zeit ein sehr, sehr starkes Turnier gespielt und war sehr, sehr sicher von links außen. Hätte man auch drüber nachdenken können, definitiv. Aber tatsächlich würde ich auch Descartes mitnehmen in dieses Team, weil er einfach für die Franzosen auch sehr, sehr wichtig war, von der 7-Meter-Linie natürlich. Und generell wirklich einfach konstant abgeliefert hat. Nicht ausgefallen ist, meine ich. Von daher würde ich auf jeden Fall mitgehen.
Ja, auf jeden Fall. Er ist sehr sicher gespielt. 23 von 27 7-Meter gemacht. Wirklich eine sehr, sehr gute Quote. Also ähnlich wie auch Hampus Wanne. Gute Technik, der hat den 2 natürlich im Finale liegen lassen. Da kann man dann schon bei so Kleinigkeiten sich darüber unterhalten. Aber insgesamt trotzdem natürlich beide mit einem tollen Turnier. Und dann lasst uns auch in den Rückraum kommen. Und da mache ich auch direkt meine Auswahl. Für mich ist es auf Rückraum links ganz klar Mikkel Hansen. Wieder überragendes Turnier gespielt. Zwar natürlich dann nicht im Finale oder im Spielplatz 3 mit dabei gewesen wegen der Knöchelverletzung, aber trotzdem 47 Buden, eine Wurfquotient von 69%, das ist wirklich sehr beeindruckend. Auf Mitte ist es für mich dann auch Luke Steins, muss ich ganz ehrlich sagen. Also der hat ein überragendes Turnier gespielt bis zu einer Corona-Infektion. Und dann habe ich mich auf Rückraum rechts echt schwer getan, muss ich zugeben, weil es da so viele tolle Spieler gibt, die du da alle hintun kannst. Ob es ein Kai Smits ist, ob ein Gitzel, ein Magnusson oder so. Aber ich finde, da ich auch den Isländer mit dabei haben möchte für das tolle Turnier, was sie gespielt haben, habe ich mich hier für Oma Igni Magnusson entschieden, der wirklich überragend gewesen ist, bester Werfer des gesamten Turniers. Eine Wurfeffektivität von 73,8% für einen Rückraumrechtsspieler. Das ist wirklich brutal.
Ja, also auf halb links und halb rechts mit Hansen und Magnusson gehe ich auf jeden Fall mit. Die beiden Top-Torschützen auch dieses Turniers. Magnusson vor allem, als dann Palmason ausgefallen ist, unter anderem extrem wichtig für die Isländer, dass sie dann noch im Turnier geblieben sind und die Halbfinalchance hatten. Von daher wirklich ganz, ganz stark, was der da abliefert. Und von daher passt das auf jeden Fall. Ja, Rückraummitte. Luke Steins kann ich auf jeden Fall auch verstehen. Auf jeden Fall, ja, überragendes Turnier gemacht. Allein dieser Move zum, ich glaube, Unentschieden gegen Kroatien müsste es gewesen sein, in letzter Sekunde, war ja wirklich wieder mal phänomenal. Aber ich, also für mich führt da kein Weg an Jim Gottfriedsson vorbei. Also das ist, er war das Hirn dieser Mannschaft, dieser schwedischen Mannschaft, die Europameister geworden ist. Dementsprechend ist es für mich Gottfriedsson auf der Mitte, der da in dieses All-Star-Team auf jeden Fall gehört. Was für ein Turnier der wieder gespielt hat, sowohl als Passgeber als auch als Torschütze, als absoluter Leader dieser Mannschaft. Und dementsprechend würde ich da ihm den Platz im All-Star-Team geben.
Ja, du, absolut, kann ich auch nachvollziehen. Für mich ist er auch MVP, also das kann ich jetzt schon mal verraten. Deswegen habe ich vielleicht nicht unbedingt mein All-Star-Team genommen, weil er für mich einfach sowieso das beste Spieler des Turniers ist. Aber kann man auch mit sich darüber diskutieren, ob der MVP dann auch im All-Star-Team stehen muss. Wenn ja, dann wäre es für mich auch Jim Gottfriedsson. Ich meine, du musst nur gucken, 54 Assists im gesamten Turnier gespielt. Das ist einfach, ja, das ist einfach wirklich beeindruckend. Das muss man so sagen, mehr Assists als Tore. Also dieser Mann ist, ja, jede Superlative, die dir einfallen, kannst du auf ihn einfach anwenden. Das muss man, glaube ich, ganz, ganz klar so sagen. Lass uns zum Rechtsaußen kommen und da bin ich gespannt, wen du nimmst, Tim.
Ja, ich nehme tatsächlich Arkadiusz Morito, weil ich hätte der polnischen Mannschaft oder habe der polnischen Mannschaft vor dem Turnier nicht so viel zugetraut, wie sie am Ende abgeliefert haben. Und er war da natürlich ein absoluter Faktor dafür. Natürlich in der Hauptrunde ist es dann so ein bisschen nach unten gegangen, wieder von der Leistung her, aber ja, also die Polen haben wirklich ein gutes Turnier gespielt, sehr, sehr wichtig, auch im Hinblick auf die Heim-WM nächstes Jahr in der Entwicklung, und er hat es einfach, hat auch überragend abgeliefert, am Ende 75% Quote, drittbester Torschütze des Turniers. Klar kann man dann gegen argumentieren, dass die Polen eben dann nicht unter den besten vier waren oder unter den besten sechs, aber ja, ich finde, das ist dann, dafür war die individuelle Qualität in diesem Turnier von ihm einfach zu stark, um ihn da jetzt außen vor zu lassen.
Ja, das kann ich absolut nachvollziehen. Also, das hat dann wirklich ein tolles Turnier gespielt und kann man ihn auf jeden Fall reinnehmen. Ich würde in dem Fall auch Alexi Gomez nehmen, weil in meinem Team muss einfach ein Spanier stehen und da ist es halt für mich Alexi Gomez, auf den du dich immer verlassen kannst, egal in welcher Situation, egal wie knapp es ist, der macht seine Dinger im Normalfall hochprozentig rein, also da ist so die Quote von ihm wirklich auch sehr, sehr gut, 75%. Klar, natürlich von außen wünscht man sich immer ein bisschen mehr, so Richtung 80% oder ein bisschen drüber, aber trotzdem, es ist eine tolle Quote, die er gehabt hat, und deswegen muss ich ihn in dem Fall einfach nehmen, weil für mich gehört einfach ein Spanier dazu. Jetzt bin ich aber gespannt, wen du als Kreisläufer einfach dir vorgestellt hast, weil natürlich klar, Johannes Gommler, kann man schon drüber diskutieren. Ich fand insgesamt, das war jetzt nicht unbedingt das Turnier der starken Kreisläufer, also man hat relativ wenig über Kreis gesehen, muss ich zugeben. Deswegen, wer wäre so deine Wahl?
Ja, das ist in der Tat eine schwierige Entscheidung. Ich finde auch, also es gab jetzt nicht den einen, der so wirklich komplett herausgestochen ist, was man ja zum Beispiel von einem spanischen Kreisläufer durchaus mal erwarten kann, weil sie eben ja durchaus dafür bekannt sind, auch viel über den Kreisläufer zu spielen. Aber ich finde auch, vor allem in den entscheidenden Spielen war das gar nicht mal wirklich so der Fall, dass man so von der spanischen Schule so ein bisschen auch weggegangen ist. Deswegen,
dazu gehört auch Figueras seine Wurfquote von 58%, und davon erwarte ich vom Kreisläufer viel mehr.
Das stimmt. Also ich finde, offensiv, also dadurch, dass ich einen Kreisläufer auf jeden Fall auch als, eigentlich schon. Ja, ich denke, ich nehme dann tatsächlich, gehe ich mit Johannes Goller, weil auch er einfach von der gesamten Leistung, wenn man nicht nur das Spielerische sieht, aber auch da war er wirklich sehr, sehr stark. 77% Quote, 28 Tore gemacht. In der Defensive sehr, sehr gut gespielt in den meisten Fällen. Und das trotz dieser Umstände. Er ist auch da vorangegangen, ähnliche Argumentation wie bei Gottfriedsson. Deswegen, ja, würde ich da einfach mal mit Goller nehmen, dass es durchaus verdient hat. Klar kann man jetzt auch über den Bergendal von den Schweden durchaus diskutieren, aber finde ich, ja, der hat jetzt im Finale auch sehr, sehr gut gespielt, offensiv mit 5 von 5, aber irgendwie ist er mir jetzt offensiv da nicht so präsent aufgefallen, konstant durchs Turnier, finde ich. Deswegen gehe ich da mit Goller.
Ja, ich würde auch bei Goller bleiben. Also ich fand überraschend, dass Magnus Saustrup dann auch teilweise in den dänischen Gegenstoß mitgelaufen ist und ich glaube im Spiel um Platz 3 da 3 von 3, also 3 Tore in Folge erzielen konnte. 2 davon, oder so alle 3, glaube ich, sogar aus dem Tempo-Gegenstoß. Aber für mich ist Johannes Goller, wie gesagt, das war eigentlich das Turnier der überragenden Kreisläufer und dann ist es halt für mich Johannes Goller, muss ich ganz ehrlich sein. Und lass uns zum Abschluss jetzt noch den Abwehrrecken machen, du musst noch deinen MVP auch noch sagen. Und da geht es für mich, bin ich ehrlich, nichts über Gedeon Guardiola. Er hat die spanische Abwehr so stark zusammengehalten. Wirklich ein tolles Turnier gespielt, von Anfang bis Ende. Auch vorne mal Akzente setzen dürfen. Also von daher ist er für mich, wenn auch knapp vor Simon Holt, auf jeden Fall der Mann, der für mich der beste Verteidiger gewesen ist.
Ja, absolut. Also da gehe ich auch mit. Einen Spanier muss man ja auf jeden Fall in dieser Mannschaft haben. Und deswegen hatte ich da relativ schnell ihn auch als Abwehrspieler im Blick, als besten Abwehrspieler, weil, wie gesagt, wir haben diese spanische Defensive und die taktische Finesse in dieser Defensive immer wieder herausgehoben in den letzten Tagen. Da ist es für mich ganz klar, dass man einen Spieler aus dieser Defensive auch dann hervorheben muss. Und dementsprechend gehe ich da auch absolut mit Guardiola. Von daher, das denke ich auch. Und ja, MVP sehe ich auch so. Also es ist Jim Gottfriedsson. Und ich finde es auch irgendwie immer wieder verwirrend, dass der MVP dann nicht im All-Star-Team ist. Jetzt kann man sagen, ja, okay, man hat dann halt quasi nochmal so einen extra Platz für einen anderen Spieler auf der Position, der dann auch gut war, was ja auch irgendwie okay ist, aber keine Ahnung, für mich gehört ein MVP, wenn er schon der beste Spieler des Turniers ist, dann ist er ja auch der beste Spieler auf seiner Position. Dementsprechend, ja, ist Gottfriedsson da auf jeden Fall mein MVP als Anführer der Schweden, der dieses Team zum ersten Titel nach 20 Jahren geführt hat und ja, wirklich in allen Belangen einfach ein überragender Spieler ist und bei diesem Turnier das mal wieder absolut bewiesen hat.
Ja, da hast du definitiv recht. Also, ja, es ist halt so, die ERF entscheidet das so. Ich finde es auch schwierig. Ja, gut, keine Ahnung. Also, ich würde mir einfach mal wünschen, dass sie es einfach mal anders machen und einfach mal ein bisschen noch das dann auch wirklich bekannt geben, wenn das letzte Spiel schon zu Ende ist und dass man auch da einfach ein bisschen, ja, einfach ein anderes Kriterium dran geht. Aber laut der ERF ist sowieso alles gut abgelaufen, keine Probleme in irgendeiner Form. Genau. Also, von daher merkt man schon, dass die ERF so ein bisschen in ihrer eigenen Welt lebt im Endeffekt. Und ja, so ist es halt, wir müssen damit leben, wir machen das Beste draus und genau, dann machen wir jetzt eine kurze Pause, kommen dann gleich zurück, es gibt nämlich noch einiges zu besprechen, deswegen solltet ihr unbedingt dranbleiben hier bei Anwurf, eurem Handballtalk auf meinsportpodcast.de. Und wir sind zurück bei Anwurf, eurem Handballtalk auf meinsportpodcast.de und wollen, ja, jetzt bevor wir den Blick auf den Vereinshandball werfen, noch natürlich den Blick werfen auf die WM-Qualifikation, denn die WM wirft schon ihre Schatten voraus. Am Wochenende wurden die Qualifikations-Playoffs in Europa ausgelost. Wollen natürlich nicht unerwähnt lassen schon und die Teams nennen, die schon qualifiziert sind. Das sind Schweden und Polen als Gastgeber, Dänemark als Titelverteidiger und dazu kommen Frankreich, Norwegen, Spanien, Katar, Bahrain, Iran, Saudi-Arabien, Südkorea, Argentinien, Brasilien und Chile. Also schon da sind schon einige Plätze vergeben. Die Asiameisterschaften, da gibt es heute das Finale noch. Südamerika-Meisterschaften sind auch parallel gelaufen und da haben sich diese drei Teams entsprechend durchgesetzt. Und ja, die deutsche Mannschaft, wir haben es gehört, ist noch nicht mit dabei, weil sie halt nicht diesen fünften Platz sich halt holen können. Sie haben aber einen Gegner oder sie könnten einen bekommen, der nicht so ganz einfach wird, denn sie spielen im zweiten Teil der Qualifikations-Playoff und müssen gegen den Sieger des Spiels Färöer gegen Belarus spielen. Also von daher gibt es wahrscheinlich, Tim, das Wiedersehen mit den Belarussen.
Davon kann man, denke ich mal, ausgehen, wobei man sagen muss, dass die Färöer in den letzten Jahren, vor allem, glaube ich, im Jugendbereich schon durchaus für Furore sorgen konnten. Also man sollte sie nicht komplett unterschätzen auf belarussischer Seite. Aber also es würde mich schon wundern, wenn das nicht zustande kommt, dieses Spiel. Dementsprechend, ich glaube, das ist dann für Mitte April angesetzt und dementsprechend, ja, man hat bei diesem Turnier gesehen, selbst eine deutsche Mannschaft in Nicht-Bestbesetzung hat es geschafft, gegen die Mannschaft relativ souverän dann am Ende das Spiel runterzuspielen. Ich denke mal, man muss mal abwarten, wie sich das der Kader dann bis dahin entwickelt und wer dann dabei sein wird, ist ja noch ein bisschen hin. Aber ja, man sollte definitiv als Favorit in diese beiden Spiele gehen und sich dementsprechend auch qualifizieren können. Und das ist ja erstmal das Einzige, was zählt.
Ja, das denke ich auch. Wie gesagt, die erste Playoff-Runde wird im März gespielt und die deutsche Mannschaft spielt dann zwischen dem 13. und 17. April dieses Duell aus. Das ist, glaube ich, auch Hin- und Rückspiel, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, mit dem Sieger der entsprechenden Partie. Österreich hat natürlich auch noch die Chancen. Sie müssen erst in der ersten Runde gegen Island spielen, was eine machbare Aufgabe ist. Dann wartet aber mit Island natürlich ein echter Brocken. Also da müssen sie sich echt strecken. Ja, und Pech haben mal wieder die Schweizer. Müssen erst in der ersten Playoff-Runde gegen Portugal ran, dass es schon ein enormer Brocken ist. Und wenn sie das bestehen, müssen sie dann nochmal gegen die Niederlande spielen, die ein tolles EM-Turnier gespielt haben. Also von daher haben die beiden ein bisschen Lospech gehabt, wenn man sich das mal anschaut, das andere vielleicht dann noch ein bisschen einfachere Zulosungen bekommen haben. Also zum Beispiel, wenn man guckt, Tschechien spielt gegen den Sieger von Nordmazedonien gegen Rumänien. Das ist dann vielleicht eher, was man sich hätte auch gerne gewünscht. Aber so sieht es halt entsprechend aus. Da müssen unsere beiden deutschsprachigen Nachbarn mal gucken, ob sie das auch hinbekommen, hier auch wirklich sich mal für die WM zu qualifizieren. Wollen damit aber auch jetzt den Nationalmannschaftsteil auch so ein bisschen abschließen und den Blick werfen in Richtung des Vereinshandballs, denn der beginnt ja jetzt wieder, nachdem das Turnier zu Ende ist bei den Herren, geht jetzt wieder mehr und mehr in die Bundesliga rein und auch in den anderen internationalen Liga in Europa und auch überall auf der Welt, und da gibt es einige News, die wir noch besprechen müssen, und lass uns erstmal ein Gerücht besprechen, beziehungsweise etwas, was wohl bald kommen könnte, denn laut einer dänischen Portal Nordjyllandsposten, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, wechselt Simon Holt nach Ende seines Vertrages 2023 zu Aalborg Handball nach Dänemark zurück, und das wäre natürlich für die SG ein großer Verlust, aber zeitgleich natürlich auch für Aalborg nochmal Gewinn, denn die rüsten aktuell richtig auf und wollen wirklich im europäischen Clubhandball wirklich dann auch jetzt dann den nächsten Schritt machen und auch gerne mal den Champions League-Titel gewinnen.
Ja, das hat man ja im letzten Jahr schon gesehen, dass man angefangen hat, ja, mit der Aaron Palmerson-Verpflichtung unter anderem das Team aufzurüsten. Jetzt kommt im Sommer natürlich Mikkel Hansen noch dazu. Man hat noch dazu Jesper Nielsen unter anderem auf der Position des Kreisläufers bis 2024 unter Vertrag. Also es ist schon eine sehr, sehr gute Mannschaft, die man da hat. Und würde sie auf jeden Fall nochmal ein ordentliches Stück verbessern mit einem Simon Holt. Für die Flensburger ist es natürlich, oder wäre das, wenn das so stimmt, durchaus ein herber Verlust. Aber wie ich finde, durchaus auch einen, den man jetzt natürlich auch mit genügend Zeit im Voraus ersetzen kann. Ich bin gespannt, wie man das dann handhabt. Ich meine, mit Johannes Goller hat man natürlich über die nächsten Jahre gesehen einen absoluten Eckpfeiler für diese Position schon unter Vertrag. Anton Lindskog hat ja bisher jetzt auch noch nicht so die Rolle gespielt. Mal schauen, ob sich das dann vielleicht auch noch ändert, ob er dann noch ein bisschen mehr in den Fokus rückt jetzt in den nächsten anderthalb Jahren. Aber ja, das ist, wie gesagt, auch aufgrund dieser zeitlichen Komponente, denke ich mal, wird man da in Flensburg jetzt nicht schreiend durch die Geschäftsstelle laufen, weil man es nicht irgendwie kompensieren könnte.
Nee, man muss sich halt jetzt nur da halt Gedanken machen, weil ich meine, jetzt nicht der Erste, Magnus Röth wird gehen, Goran Johannessen wird gehen, also von da verliert man auch schon eigentlich einen Pfeiler, mit dem man eigentlich ja langfristig geplant hat, auf den man auch aufbauen wollte, also ist das schon etwas natürlich auch, gerade weil man gerne ja auch Spieler auch aus Skandinavien nimmt, natürlich dann auch schon so ein kleiner Schlag, weil man jetzt auch einfach merkt, okay, natürlich jetzt in Dänemark, in Norwegen, gibt es gerade Teams, die halt den nächsten Schritt gemacht haben, die sich jetzt international weiter etablieren wollen, und dann kann man natürlich auch diese Spieler verstehen, dass sie lieber in der Heimat spielen wollen, ne, sie sind das gewohnt, sie kennen die Mentalität dort, also von daher, natürlich schade, der Verlust, wenn es so kommen sollte, für die SG, aber schauen wir mal und wollen uns ja jetzt mit einer fixen Nachricht beschäftigen, denn der DVB Stuttgart hat, ja, wieder aus der Torhüterposition ein bisschen hin und her getauscht, möchte ich es mal sagen. Wie er so ein bisschen wie erwartet, kann man schon sagen, es geht Silvio Heinefinder zum TVB Stuttgart, unterschreibt dort ab Sommer, also kommt ab Sommer und wird dann bis 2024 spielen. Zudem ist jetzt Primož Prost den Verein verlassen mit sofortiger Wirkung und dafür kommt Milan Vujovic von RK Celje sofort mit sofortiger Wirkung, der Verein erst für die kommende Saison vorgelehnt und soll jetzt dann zusammen mit Ivan Pesic das Torhüter-Duo milden und auch Tobias Zulin. Also hat man dann auch da dann drei Torhüter, nicht nur in dieser Spielzeit, sondern auch nächste Spielzeit, die gerne im Kader stehen wollen. Das ist, Tim, finde ich, eine Situation, die schon ein bisschen Konfliktpotenzial birgt, meiner Meinung nach.
Ja, das kann man auf jeden Fall.
Oder was auch sein kann, sie geben Tobias Zulin ab im Sommer.
Das, ja, das wäre jetzt nochmal so die Überlegung, wobei er ja jetzt bei der EM eigentlich auch schon gut Eigenwerbung für sich betrieben hat, dass er vielleicht längerfristig bei den Stuttgartern in Plänen vorkommt, aber wenn man dann Heinefetter dazu holt für die 2 Jahre, der kommt da jetzt auch nicht hin, um sich dann irgendwie alle paar Spiele mal auf die Tribüne zu setzen. Dann Miljan Vujovic, der ja aus Celje kommt. Ja, 21 Jahre alt, denke ich mal, jetzt auch kein so schlechter, wie man das aus Celje so gewohnt ist, dass sie ja wirklich überragende Spieler auch ausbilden. Mal schauen, wie schnell er sich dann einleben kann in die Bundesliga. Von daher, was das angeht, ist vielleicht das Dreiergespann dann nicht so schlecht, aber ich kann mir durchaus vorstellen, dass vielleicht dann doch noch was in Sachen Tobias Zulin gemacht wird im Sommer oder bis zum Sommer. Mal schauen, ob es ihn dann noch irgendwo anders hin verschlägt oder man tatsächlich mit den 3 Torhütern reingeht in die Saison. Muss man mal schauen. Ich denke mal, einige Teams denken da auch so ein bisschen an Infektionen, weil wenn dann ein Torhüter ausfällt oder gar 2, dann bist du da ja schon, ja, gut, musst du gut kompensieren können und jemanden aus der Jugend oder so hochholen oder aus der zweiten Mannschaft, das ist dann natürlich alles andere als optimal, auch wenn jetzt natürlich für die ersten Wochen die Regeln, was das angeht, zum Glück ein bisschen gelockert sind, aber wer weiß, wie lange das halt hält. Vielleicht ist das so ein bisschen der Gedankengang dahinter, aber auf jeden Fall eine Situation, die man da durchaus nochmal im Auge behalten sollte.
Auf jeden Fall, die werden die auf jeden Fall im Auge behalten. Die auch so sonstige Geschehen wollen dann noch kurz erwähnen, dass Ilja Abutovic von den Rhein-Neckar-Löwen, das ist klar, wo er hingeht, sein Vertrag läuft ja im Sommer aus und er geht nach Frankreich zu Chantrey-Montrepol, wird dort beim aktuellen Tabellenzehnten unterzeichnen und der TuS im Essen hat sich auch noch jemanden gesichert und zwar kommt von dem SC Magdeburg Felix Eising, soll dort den Verein unterstützen, der Rechtsaußenspieler. Soll dort dann gemeinsam mit Felix Klinger und Jona Reidegeld das Trio auf der Position bilden. Bin sehr gespannt, wie das dort funktioniert. Und dann wollen wir jetzt dann auch zum Abschluss zum Frauenhandball kommen und uns natürlich dort mit den aktuellsten Ergebnissen beschäftigen. Denn da müssen wir sagen, Tim, Bundesliga natürlich steht natürlich über allem und da hat die HSG Blomberg-Lippe gerade so gewinnen können. 31-30 heißt es am Ende in einem knappen Spiel. Haben sie gerade noch so den Sieg retten können?
Ja, das kann man auf jeden Fall so festhalten und so sagen. Wirklich in einem sehr eng spannenden Spiel bei den Bensheim Auerbach Flames gewonnen. Aber ja, da hat man dann mit einer Melanie Veit im Tor mit 17 Paraden und 37% wirklich einen sehr, sehr starken Rückhalt gehabt und dieses Torhüter-Duell am Ende mit 4 Paraden gewonnen, was am Ende ausschlaggebend war und wirklich, ja, einfach schon mal ein schöner Start hier in diesen Februar oder ja, fast ein schönes Ende des Januars mit diesem Spiel und das war ein Spiel auf Messerschneider am Ende.
Ja, auf jeden Fall und vor allem für die HSG Blomberg-Lippe ein ganz, ganz wichtiges Spiel, denn es war ja auch ihr erster Sieg in diesem Jahr, also in dem aktuellen Jahr. Das war natürlich für sie enorm wichtig, dass sie sich dann jetzt auch wieder ein bisschen nach oben ranziehen können und noch ein bisschen nach unten machen können. Aktuell auf Platz 8 haben sie nicht so viele Punkte Vorsprung auf den 13. Platz, nur 5 Punkte aktuell. Klar, natürlich noch 3 Nachholspiele im Vergleich jetzt zum 13. platzierten Buchholz-Rosengarten, aber natürlich trotzdem enorm wichtig, sich da ein bisschen einfach abzusetzen. Und dann wollen wir natürlich auch den Blick werfen auf den DRB-Pokal, denn dort stand das Viertelfinale an, mit dem vorgezogenen Finale im Endeffekt schon, denn SG BBM Bietigheim und Borussia Dortmund sind die beiden besten Teams aktuell in der Bundesliga. Und ich war sehr überrascht, Tim, denn Bietigheim hat das dominiert, wie sie wollten, 32-24 und haben den ja wirklich gar keine Chance gelassen.
Nee, ähnlich wie ja schon zum Ende des letzten Jahres nach der WM-Pause, in Anführungsstrichen, hatten die Dortmunderinnen da nicht wirklich viel gegenzusetzen gegen die Bietigheimerinnen. Also das war schon wieder sehr, sehr beeindruckend. Natürlich muss man sagen, bei Dortmund hat mit Alina Greise jetzt natürlich auch der Kopf der Mannschaft gefehlt. Das ist dann, ja, das macht die Sache natürlich umso schwieriger gegen diese Mannschaft. Inga Smietz dazu mit 9 Toren, 3 Assists, wirklich sehr, sehr stark aufgelegt gewesen. Und da reichen dann auch eine eher durchschnittliche Torhüterleistung auf Bietigheimer Seite, um am Ende dieses Spiel so deutlich für sich zu entscheiden. Dementsprechend, ja, also Bietigheim ist in dieser Saison einfach die beste Mannschaft der Liga. Und das haben sie jetzt zweimal in relativ kurzer Zeit auch eben gegen den ärgsten Verfolger durchaus so bewiesen.
Ja, auf jeden Fall. Und vor allem auch die Abwehr, muss man sagen. 10 Bälle haben sie Dortmund geklaut. Da waren sie so wachsam. Also es war wirklich, wirklich ein tolles Spiel von der SGBB in Bietigheim. Die sich jetzt natürlich anschicken, den Pokal zu holen. Und natürlich, klar, gehen jetzt als Favorit rein. Zwei weitere Teilnehmer stehen auch fest. Und zwar Buxtehude hat da auch das Bundesliga-Duell gegen die Bad Wildung Vipers auch deutlich für sich entschieden. Bei Pause stand es noch 15-12. Am Ende 36-22. Dominante zweite Hälfte, kann man sie wirklich gut beschreiben. Das haben sie richtig, richtig stark gemacht.
Ja, absolut. Und da das Torhüterin-Duo mit Katharina Filter und Lea Ruther sehr, sehr stark aufgelegt. Filter mit 9 Paraden, 39%, Ruther 7 Paraden, 47%. Das dann am Ende auch absolut der Faktor, neben der Annika Lott mit 10 Toren auf Buxtehuder Seite. Also das war dann schon ja wirklich sehr, sehr stark in der zweiten Hälfte. Und der Unterschied in der Wurfeffektivität ist natürlich auch absolut frappierend dementsprechend gewesen. Buxtehude mit 70%, bei den Gästen aus Bad Wildung nur 50%. Das ist dann halt schon einfach zu wenig für so ein Spiel um das Halbfinalticket. Und dementsprechend, das hat sie dann leider das Ticket relativ deutlich gekostet.
Das stimmt. Das war sehr, 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 sehr krass, der Unterschied in den Effektivitäten. Und das ist dann halt auch das, was am Ende den Ausschlag gibt, wer hier das Spiel gewinnt. Ein enorm knappes Spiel, was vielleicht nicht unbedingt zu erwarten war, war das Spiel zwischen VfL Waiblingen, dem Tabellenführer der zweiten Bundesliga, gegen den Thüringer HC. Thüringer HC, ne, wenn man es anguckt, vierter in der Tabelle, sehr, sehr gut unterwegs. Denkt man, okay, gut, die sollten das alle relativ klar gewinnen. Aha, Pustekuchen. Gerade so, 27-26, lagen zur Halbzeit sogar mit einem Tor zurück. Haben sich enorm schwer getan, nur eine Wurfquote von 54%. Aber am Ende haben sie sich gerade noch so sichern können, quasi mit dem Schlusspfiff der 7 Meter von Kerstin Gooding. Bitter für Waiblingen, die toll gekämpft haben, eine tolle Torhüterinnenleistung hatte, aber das ist dann halt dann auch der kleine, aber feine Unterschied zwischen erster und zweiter Liga.
Ja, das ist absolut, und vor allem, wenn du 5 technische Fehler mehr machst als der Gegner in diesem Spiel, dann ist das natürlich ein absoluter Faktor, der dich dann dieses Spiel am Ende so knapp verlieren lässt. Das ist dann sehr, sehr bitter für Waiblingen gewesen, die wirklich eine gute Wurfeffektivität hatten, zumindest eine bessere als der THC, und alles reingeworfen haben. Und wirklich überraschend, wie lange sie es so eng halten konnten. Bei den Thüringerinnen muss man natürlich auch so ein bisschen dazu sagen, dass man Corona geschwächt war, aber ja, nichtsdestotrotz soll das die Leistung der Weiblingerinnen hier absolut nicht irgendwie unter den Tisch kehren. Wirklich sehr, sehr stark, und das sieht ja wirklich sehr, sehr gut aus, dass man dieses Duell in der nächsten Saison dann auch mindestens mal zweimal sieht, wenn das für die Weiblinger so weitergeht in der zweiten Liga. Und von daher können sie, denke ich mal, aus diesem Spiel auch einiges Positives mitnehmen für den Endspurt in der zweiten Heimer Bundesliga.
Auf jeden Fall. Und ich meine, die Chancen sind ja für sie weiterhin sehr, sehr gut, dass sie hier auch aufsteigen können. Also von daher wird es da auch in den kommenden Wochen da auch enorm heiß hergehen, wer am Ende diesen Aufstieg dann auch schafft. Aktuell trennen sie als Dritten nur einen Punkt auf den ersten Platz. Also von daher, da ist noch einiges möglich. Da geht es enorm knapp zu, nachdem sie wirklich sehr, sehr gut angefangen haben. Dann sind sie ein bisschen jetzt geschwächelt. Aber dieses Spiel sollte nochmal Auftrieb geben, denn wie gesagt, die Chancen sind sehr, sehr gut. Sie können es auf jeden Fall schaffen. Sie haben es bewiesen, dass sie mit einer Mannschaft mithalten können aus der Bundesliga und das sollte ihnen auf jeden Fall Auftrieb geben für den Schlussspurt. Der letzte Teilnehmer wird dann erst am Wochenende bekannt gegeben oder entschieden im Endeffekt, denn das Spiel zwischen Oldenburg und Buchholz-Rosengarten wurde aufgrund von Corona-Fällen verschoben um eine Woche. Deswegen muss man so ein bisschen gedulden, bis dann das Final Four definitiv dann auch fix ist. Und damit sind wir jetzt auch am Ende unserer heutigen Ausgabe angekommen. Wir hoffen, euch hat es euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, dürft ihr uns gerne eine Rezension schreiben. Am liebsten natürlich 5 Sterne bei iTunes, aber auch gerne konstruktive Kritik, woran können wir arbeiten, was können wir besser machen, was sind Wünsche von euch an uns, das dürft ihr uns dort gerne mitteilen oder auch natürlich gerne per E-Mail steht in unserer Beschreibung oder auch gerne über Twitter mit dem Handle ZeppMars56 findet ihr mich. Bei Tim ist es Tim_Detdetman23 und ansonsten dürft ihr euch auch viele coole Geschichten freuen, also da gibt es auch einiges, was wir auf jeden Fall in den nächsten Wochen planen und wo es auch Neuigkeiten geben wird, denn wir werden ab nächster Woche oder ab Februar werden wir bei Sportradio Deutschland laufen. Also von daher natürlich für uns enorm cool, dass diese Kooperation dort besteht und dass wir dort dann auch mit regulären Programmen laufen dürfen. Deswegen solltet auch da auf jeden Fall bei den Kollegen mal vorbeischauen und könnt uns dann auf jeden Fall immer mittwochs dort auch hören. Auch natürlich aber weiterhin Podcast abonnieren, euren Freunden erzählen und dann hören wir uns nächste Woche wieder hier bei Anwurf, euer Handball-Talk auf meinsportpodcast.de.
Anwurf, der Handball-Talk auf meinsportpodcast.de.